Priska und ich freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen. Wieder einmal, das letzte Mal sind wir im letzten Sommer da gewesen, auf Besuch, weil wir im schönen Appenzeller Land, das haben wir sehr genossen, dann dürfen Ferien machen. Ich freue mich, etwas von dem mit euch zu teilen, was für uns in Wien wichtig geworden ist und wo mir ein grosses Anliegen ist, das mit euch anzuschauen. Ich möchte gerne in der Predigt, die jetzt kommt, möchte ich gerne mit euch eintauchen in eine Zeit etwa 3500 Jahre zurück. Und zwar war das Volk Israel in Ägypten als Sklave gewesen. Das war also ungefähr 1446 vor Christus gewesen. Und die Israeliten damals mussten Städte bauen für den Pharao. Sie sind als Sklaven brutal ausgenutzt worden. Sie mussten arbeiten bis zum Umfallen. Es hat keinen Freitag gegeben, keinen Sonntag. Es ist einfach volle Bulle bis zum Umfallen und nicht mehr wieder aufstehen. Schaffen, krampfen, schaffen. Und dann hat es da auch noch etwas gegeben, wo man heute würde man sagen, ethnische Säuberungen würde nennen. Man hat systematisch Kleinkinder, und zwar vor allem Büebli, hat man alle in Nil ertränkt. Büebli von diesen Israeliten. Und das war eine richtige Hatz, systematisch. Der Pharao hat seine Leute aufgereist, eigentlich, dass sie, wenn sie irgendwo eine schwangere Frau sehen, dann schauen, wo wird geboren, ein Büebli, ab in Nil. Systematisch das Volk eigentlich. Und dann hat Gott den Mose zum Pharao geschickt. Der Pharao soll das Volk Israel gehen lassen. Das war der Befehl von Gott. Der Pharao hat nichts von dem gehalten. Wer ist schon euer Gott? Das geht mich nicht an. Und da hat Gott 9 Plagen über den Pharao und über den Ägypter gebracht. Eine nach der anderen. Vom Hagel bis zu den Heugümpern, die alles zusammen abgefressen haben. Von der Froschplage bis zu den eitrigen Ausschlägen. Aber der Pharao war ungerührt. Der Pharao hat Israel nicht ziehen lassen. Und so ist es dann zur 10. und zur letzten Plage gekommen. Und Gott hat das schon angekündigt, schon im Voraus gesagt. Durch diesen ultimativen Schlag werden die Ägypter die Israeliten gehen lassen. Und die Situation war wirklich, wie in einem Actionfilm, sage ich. Es war zum Zerreissen, die Spannung. Und in dieser Situation kommt 2. Mose 12 und 13. Und ich möchte einige Verse aus diesen Kapiteln euch gerne vorlesen. 2. Mose 12, ich lese ab dem Vers 3. Sagt der ganzen Gemeinschaft Israels, am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie auswählen. Ein Lamm für jedes Haus. Ist die Familie zu klein, um ein ganzes Tier zu essen, dann soll sie sich mit der Nachbarsfamilie zusammentun. Es sollen so viele Menschen von dem Lamm essen, dass es für alle reicht und nichts übrig bleibt. Es muss ein Schaf- oder Ziegenböckchen sein, einjährig und ohne Fehler. Ihr sollt es bis zum 14. des Monats gesondert halten und in der Abenddämmerung schlachten. Dann sollen sie etwas von dem Blut nehmen und es an den Türsturz und die beiden Türpfosten streichen. Das muss bei den Häusern geschehen, wo sie das Lamm essen. Das Fleisch muss am Feuer gebraten und noch in derselben Nacht zusammen mit ungesäuerten Fladenbrot und bitteren Kräutern gegessen werden. Ihr sollt euch beim Essen beeilen und schon für die Reise angezogen sein, Sandalen tragen und den Wanderstab in der Hand haben. Es ist ein Passa für Jahwe. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und jede männliche Erstgeburt bei Mensch und Vieh töten. An allen Göttern Ägyptens werde ich das Gericht vollstrecken. Ich, Jahwe. Das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, soll ein Schutzzeichen für euch sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen und der Schlag, mit dem ich das Land Ägypten treffe, wird euch nicht verderben. Dieser Tag soll für euch ein Gedenktag sein. Ihr sollt ihn als Fest für Jahwe feiern. Das gilt für euch und alle Generationen nach euch. Vom Passahabend an sollt ihr 7 Tage lang ungesäuerte Brotfladen essen. Vorher müsst ihr den Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Am 1. und am 7. Tag sollt ihr euch zu einem heiligen Fest versammeln. Da muss jede Arbeit ruhen, nur das Essen darf zubereitet werden. Haltet das Fest der ungesäuerten Brote auch in allen kommenden Generationen, denn am 1. Tag dieses Festes habe ich euch in geordneten Scharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Und dann heißt es im Vers 25, auch wenn ihr in das Land kommt, das Jahwe euch geben wird, sollt ihr an diesem Brauch festhalten. Und wenn euch eure Kinder fragen, was das bedeutet, dann erklärt ihnen, es ist das Passahopfer für Jahwe, der in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüberging und uns verschonte, als er den Schlag gegen die Ägypter führte. Im Kapitel 13, ab Vers 8, wir tun das zur Erinnerung an das, was Jahwe für uns getan hat, als wir aus Ägypten zogen. Das soll dir wie ein Zeichen auf Hand und Stirn sein, damit du das Gesetz Jahwes in deinem Mund führst. Denn Jahwe hat euch mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Im Vers 3, erinnert euch immer an diesen Tag, an dem ihr aus dem Sklavenhaus Ägypten gezogen seid. Denn Jahwe hat euch mit starker Hand von dort hinausgeführt. Da warf sich das Volk, so heißt es dann im Kapitel 12, Vers 27, da warf sich das Volk zur Anbetung nieder. Und dann gingen die Israeliten und machten alles genauso, wie Jahwe es Mose und Aaron befohlen hatte. Und dann kommt eben die 10. Plage. Und dann heißt es im Vers 31, noch in der Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron zu sich rufen und sagte zu ihnen, verlasst sofort mein Volk, ihr und die Israeliten, geht und dient Jahwe, wie ihr es wolltet. Das heftige Geschehen, das ich euch jetzt vorgelesen habe, das haben alle Familien mit ihren Nachbarn zusammen erlebt, gemeinsam erlebt. Die sind also miteinander in einem Haus, in einem Haus zusammen gewesen. Sind zusammen gestanden, sind reisefertig, schon sozusagen im Mantel, schon da gestanden, in Schuhen, haben die Koffer schon gepackt gehabt. Alles ist fertig gewesen. Der Wanderstab in der Hand, haben pressant gegessen, gemeinsam gegessen und sind bereit gewesen, für dann, wenn die Ägypter kommen und sagen, ab die Post, geht, geht so schnell wie nur möglich, wie nur geht, geht nur einfach. Gott hat das den Israeliten schon angekündigt gehabt. Genau so würde es kommen und ganz genau so ist es gekommen. Das Erleben, kann ich euch sagen, das ist ein Wahnsinn gewesen. Das Erleben, wie Gott die Israeliten befreit hat. Erlöst aus der Sklaverei, wo der Rücken noch wehtut von den Peitschenschlägen vom Tag davor. Und dann nachher seinen Rucksack auf den Rücken zu nehmen und rauszugehen. Gott hat sie miteinander erlöst. Das ist für die Leute eine ganz starke Miteinander-Erfahrung gewesen. Familie und Nachbarn haben gemeinsam, sind die zusammen gewesen, in einem Haus, und sie haben gemeinsam ein Lamm gegessen. Und dann heißt es da, sagt der Mose im Kapitel 12, Vers 4, ist die Familie zu klein, um ein ganzes Tier zu essen, dann soll sie sich mit der Nachbarsfamilie zusammentun. Es sollen so viele Menschen von dem Lamm essen, dass es für alle reicht und nichts übrig bleibt. da sind die ersten Hauszellen entstanden. Sozusagen die ersten Hauskreise sind da geschaffen worden. Und dann heißt es im Vers 22, danach darf bis zum nächsten Morgen niemand mehr das Haus verlassen. Ihr müsst zusammenbleiben. Das ist eine ganz starke Miteinander-Erfahrung. Gott hat sie miteinander erlöst. Und irgendwie, wisst ihr, ist es ähnlich auch bei uns. Natürlich hat Gott uns nicht aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Aber aus einer anderen Sklaverei hat er uns erlöst, nämlich aus der Sklaverei vom Bösen. Aus der Sklaverei vom Bösen, die uns fertig macht, die uns kaputt macht und uns zerstört. Besonders nämlich das Miteinander unter uns zerstört. Beim Miteinander wirkt sich das ganz besonders fest aus. Die Sklaverei vom Bösen. Die Bibel nennt es Zünd. Zünd und das Böse trennt uns Menschen voneinander. Und sie trennt uns auch von Gott, wo Quellen ist vom Leben. Die Sklaverei von der Sünde, die Sklaverei vom Bösen macht uns kaputt, ruiniert uns, sie zerstört uns. Und Spuren davon kann man in unseren Gesichtern sehen. Unter der Macht von der Sünde, unter der Macht vom Bösen sind wir gefangen. Wir tun es schlechte, auch wenn wir es gar nicht wollen. Wir tun es wieder besseres Wissen. Das ist eben genau die Sklaverei. Gott aber hat uns aus dieser Sklaverei vom Bösen befreit. Im Neuen Testament heisst es rausgerissen. Er hat uns erlöst, genauso wie er die Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat. Und darum wird im Neuen Testament immer wieder genau das, was wir erlebt haben, an Befreiung vom Bösen, wird verglichen mit der Befreiung der Israeliten aus Ägypten. Und darum wird Jesus auch das Lamm von Gott genannt, weil er das Gericht von Gott von uns abgewendet hat. Genauso wie damals ein Lamm gestorben ist, gegessen worden ist. Und als Zeichen vom Blut von dem Lamm bei der Türpfosten da angemalt worden ist. Gott hat uns aus der Sklaverei vom Bösen erlöst, befreit. Und sehr wichtig, Gott erlöst uns aus der Sklaverei miteinander. Gott erlöst uns miteinander und erschafft dadurch das Miteinander. Dadurch schafft er uns das Miteinander, indem wir gemeinsam Gott erleben. Gott zu erleben, das ist Basis für unser Miteinander. Das gemeinsame Erleben von der Befreiung von Gott. Überleg doch einmal, wo hast du Gott gemeinsam mit anderen erlebt? Wie hast du Gott gemeinsam mit anderen erlebt? Vielleicht mit einer Person, vielleicht auch mit mehreren. Mit wem ist das gsi? Und wie ist das gsi? Vielleicht hast du mit jemandem gebetet und dann etwas erfahren. Oder sonst irgendetwas ist passiert. Was hat das gemeinsame Erleben mit Gott bewirkt? Und ich möchte wirklich gerne eure Antworten hören. Wo hat Gott bei euch gewirkt, gemeinsam gewirkt? Wo habt ihr das erlebt? Was hat das bei euch bewirkt? Eine Stärkung? Ja? Grosser Dank. Grosser Dank, da habe ich etwas gehört. Ja, genau, es hat einen zusammengeschweißt. Genau, ganz genau. Und was braucht es da dazu, dass das passieren kann? Dass man so zusammengeschweißt werden im gemeinsamen Erleben von Gott. Was braucht es da dazu? Mut. Ja, Mut, genau. Offenheit, genau. Versöhnung, Vergebungsbereitschaft, genau. Ehrlichkeit? Vielleicht auch Demut? Ich muss dazu stehen, dass ich die Hilfe von Gott brauche. Und ich brauche es, dass du für mich betest. Ja. Gott erlöst uns miteinander. Und dadurch schafft er es miteinander. Gott erlöst uns aber nicht nur miteinander, sondern Gott erlöst uns zum Miteinander, zur Gemeinschaft. Gottes Motto ist eigentlich bahnfrei zum gemeinsamen Gott erleben. Tür weit auf zum gemeinsamen Gott erleben. Für das gibt es Gemeinde. Zum gemeinsamen Gott erleben. Nochmal eine Frage. Wie halten wir all das Gute aus dem Erleben mit Gott? Wie halten wir das lebendig? Wie halten wir das frisch? Wie machen wir das?
Dranbleiben.
Erzählen, ja. Zusammen beten, ja.
Aufschreiben.
Manche tun es aufschreiben, meine Frau zum Beispiel, das ist ja super. Genau. Sich treffen, miteinander reden. Ich glaube, das ist der eigentliche Grund, warum es zum Beispiel Hauskreise gibt, warum es Frauengruppen gibt, warum es eine Mannenarbeit gibt, um miteinander im Gespräch zu sein. Über das wirkliche Leben, über dein wirkliche Leben. Das, was du brauchst, das, was du jetzt mit Gott erlebst. Für das gibt es Austauschgruppen, für das gibt es Jüngerschaftsbeziehungen. Für das lohnt es sich, miteinander zum Beispiel zu posten. Oder ich kenne Leute, ich kenne Frauen, die putzen miteinander und zwischendrin trinken sie einen Kaffee und erzählen einander, was sie gerade mit Gott erleben. Oder miteinander eben, auch in Dienstgruppen, miteinander zum Beispiel für die Musik vorzubereiten. Ich möchte gerne eine Lanze brechen. Eine Lanze brechen für Kleingruppen, für Hauskreis. Ich weiss nicht, ob du in einem Hauskreis bist oder in so einer Kleingruppe bist. Ich glaube, dass das etwas ganz Wichtiges ist. Etwas, wo unser Leben erhaltet. Ich möchte euch das ganz fest empfehlen. Gott denkt nicht nur an Einzelpersonen, wenn er mit uns unterwegs ist. Gott denkt nicht nur in Kategorien von ich und mir und meins, sondern er hat das Ganze von seinem Volk, hat er im Visier. Er redet von euch und das redet von uns. Und die Israeliten haben Gott wirklich nur gemeinsam können erleben. Gemeinsam sozusagen als ein Körper. Korporativ haben sie Gott erlebt. Und wenn Gott von ihr redet, dann meint er ein wirkliches Ihr. Nicht nur so ein Haufen Ichs aneinandergereiht. Und dann sagt darum eben Gott im Kapitel 12, da am Anfang, im Vers 3, sagt der ganzen Gemeinschaft Israels, oder ein bisschen später, die ganze Gemeinschaft Israels soll das Passa feiern. Wir haben da ein Ein-Lieb-Denken, ein Körperdenken, ein korporatives, ein körperschaftliches Denken. Und das ist ein Gegenstück zu unserer heutigen individualistischen Kultur, wo wir sagen, selbst ist der Mann. Oder sagen, das geht dich ein Fürchten an. Misch dich nicht in meine Sachen ein. Das ist etwas ganz anderes. Eine erlöste Gemeinschaft. Eine erlöste Gemeinschaft bedeutet, ich bin dankbar nicht nur für Gott, sondern auch füreinander. Nämlich, dass wir gemeinsam zu Gott gehören. Ist euch übrigens aufgefallen, das berühmte, bekannte Vater unser. Das heisst nicht Vater mein oder mein Vater. Du kannst den Vater nur gemeinsam erleben. Ja, natürlich kannst du auch persönlich erleben, aber immer im Kontext von uns. Eine erlöste Gemeinschaft bedeutet, ich bin angenommen als jemand, der Hilfe braucht, zusammen mit anderen. Es bedeutet, gemeinsam von Gott geliebt sein, aber eben gemeinsam. Es bedeutet, dass wir Frieden in uns haben. Vielleicht habt ihr das auch schon beobachtet. Gemeinsame Feinde, das verbindet recht gut. Aber wenn dann die Feinde mal plötzlich nicht mehr da sind, dann schlägt man sich gemeinsam Schädel ein. Frieden von innen. Frieden von innen. Gott befreit uns zu einer erlösten Gemeinschaft. Aber die Erlösung ist noch nicht fertig. Es ist erst der erste Teil der Erlösung. Und das merkt man ja auch in unseren Beziehungen. Unser Miteinander ist durch Sünde belastet. Wir brauchen es miteinander. Aber wenn wir zusammen sind, dann stoßen wir immer wieder einander ab. Manchmal kommt mir das vor wie bei einem Magnet. Bei Magneten, wenn die falschen Enden zueinander schauen, die wissen, was passiert. So ähnlich kommt mir das manchmal vor. Wir brauchen dann und gleichzeitig stoßen wir uns immer wieder auch ab. Es ist manchmal wie ein Zwiespalt in uns drin. Es ist wie verflixt. Da ist noch so viel Schwachs in mir. So viel Schwachs, was miteinander behindert, was schwer macht. Immer wieder sind da Impulse in mir drin und vielleicht auch in euch, die eben nicht erlöst sind. Sachen in uns, die dann plötzlich dann zwischen euch stehen. Und wo wir dann traurig sind darüber, wenn wir nachdenken darüber. Verletzungen und Wunden, die wir einander zufügen, gegenseitig. Schmerzen, die uns behindern. Und doch hat etwas Neues angefangen. Aber es ist der Anfang der Erlösung. Es ist Teil 1 der Erlösung. Erst Teil 1. Gott befreit uns zu einer erlösten Gemeinschaft unter seiner Führung, wenn wir ihn führen lassen. Seine Führung lässt die Gemeinschaft, lässt ein gutes Miteinander entstehen. Das muss ich gerade nochmal sagen. Seine Führung, wenn Gott uns führt, das lässt Gemeinschaft und ein gutes Miteinander entstehen. Das gute Miteinander bei Israel hat sich zum Beispiel so gezeigt, dass es da heisst, sie sind in geordneten Scharen ausgezogen. Das hat Gottes Führung gemacht und das haben sie eben miteinander erlebt. Und dann hat Gottes Führung eben auch dazu geführt, dass sie gute Gebote bekommen haben. Wir kennen das so als 10 Gebote. Wo ein gutes Miteinander ermöglicht hat. Wo ermöglicht hat, dass es wirklich geeignet hat miteinander. Es war sozusagen wie eine Verfassung für all diese Leute. Fürs gute Miteinander, liebe Leute, fürs gute Miteinander braucht es Gott. Dass er unser Miteinander ordnet. Das gute Miteinander schafft Gott. Und dann werden wir auch miteinander erleben, wie Gott sein Versprechen erfüllt und uns gemeinsam zu ihm bringt. Und wir denken an den Himmel. Das ist dann die vollendete Erlösung. Das ist dann Teil 2 von der Erlösung. Und bei Israel ist das genau gleich gewesen. Da hat die Erlösung auch 2 Teile gehabt. Das erste ist das, was wir jetzt gerade gelesen haben und ein bisschen gehört haben. Der Auszug aus Ägypten. Und das zweite ist nachher der Einzug ins versprochene Land. Was mir im Text auffällt, Gott will nicht nur das Gemeinsame erleben, dass er uns erlöst. Gott will auch, dass die Israeliten regelmäßig das Erleben mit Gott gemeinsam feiern, als Fest feiern. Gott sind Fest sehr wichtig. Da feiern sie das Passafest. Und das soll sie jährlich ständig feiern. Und sie tun es bis heute, die Juden, bis heute. In dem Text kommt das mindestens 6-mal vor. Unser Erleben mit Gott sollen wir feiern. Es ist eben etwas Besonderes, es ist etwas Fröhliches, weil eben Gott ein Besonderes ist und weil Gottes Erleben etwas Besonderes ist. Und das gehört gefeiert. Hast du schon mal alleine gefeiert? Wegen dem Erleben mit Gott fest feiern. einfach damit es für uns etwas Gemeinsames wird. Und dass wir noch mehr gemeinsam haben. Damit sich der Segen von Gott, den wir erlebt haben, noch mehr ausbreitet. Und dass noch mehr Leute, noch mehr Leben von anderen auch geprägt werden. Und die Frage von voran, wie können wir das gemeinsame Erleben von Gott fördern? Nur eine Antwort wäre gewesen, gemeinsam Fest feiern. Wo wir Gottes Wirken bei uns ins Zentrum stellen. Sei das jetzt eben in einer Hausreise oder in der Jugendgruppe oder in der Frauengruppe oder was auch immer. Was sind so unsere Highlights, die wir normalerweise feiern? Geburtstag, genau. Weihnachten. Ostern. Nochmal? Oh, wow. Du bist ein guter Mann. Super. Super, super. Was feiern wir sonst noch? Hochzeitstag zum Beispiel, genau. Oder vielleicht eine bestandene Prüfung. Oder der Anfang der Ferien. Oder vielleicht eine Lohnerhöhung. Wie wäre es, wenn wir Gottes Wirken bei uns feiern würden? Wie wäre es, wenn wir würden zum Beispiel unsere Wiedergeburt feiern? Oder wenn wir würden unsere Taufe feiern? Oder wenn wir würden feiern, dass Jesus mich frei gemacht hat von meiner Computersucht? Oder dass er mich frei gemacht hat von Pornografie? Oder was auch immer, dass Jesus mich gesund gemacht hat, dass ich wieder gesund geschrieben bin vom Doktor? Wir haben, in unserer Familie haben wir so einen Kalender angefangen. Also da gibt es nicht nur den Februar. Und in dem Februar hat es zwei Termine drin in unserer Familie, wo wir, ja, wo für uns Gedenktage sind. Zum Beispiel vorgestern habe ich gefeiert, dass vor 43 Jahren Jesus mein König geworden ist, der König von meinem Leben. Oder meine Frau hat gefeiert, dass sie von einer Sucht frei gemacht worden ist, am 11. Februar. Und so geht das durch. Es ist gut, zusammen zu feiern. Gottes Handeln zusammen zu feiern und sich zu freuen. Ich glaube, dass das wichtig ist. Und nicht wahr? Fest feiern, das fängt ja eigentlich mit gemeinsamer Vorbereitung an. Beim Geburtstag tust du ja normalerweise auch etwas vorbereiten. Oder wie auch immer. Das Vorbereiten gehört einfach zum Fest und die Verpackung von einem Geschenk gehört auch zum Geschenk. Überhaupt, die Vorfreude ist ja doch eine ganz besonders schöne Freude. Bei den Israeliten war es so, ja, ist das schon recht speziell mit dem Fest. Die haben 7 Tage gefeiert, 7 Tage hintereinander. Sie haben also wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Und das hat auch zur Förderung der Gemeinschaft gedient. Dass sie besser verstanden haben, wie sie zusammengehören und wegen was sie zusammengehören. Warum hat Gott echt das den Israeliten aufgetragen? Ich glaube, es gibt mindestens 2 Gründe. Der erste, dass sie sich gemeinsam erinnern. Und ich glaube, Erinnern ist eben sehr wichtig, weil wir sonst das Wertvolle einfach verlieren. Es ist wie mit dem Wasser, du kannst es nicht heben, das rutscht dir zwischen den Fingern durch. Bei uns ist alles flüchtig. Das Glück ist flüchtig. Alle Gefühle sind flüchtig. Das verdampft alles. Und so ist es auch mit dem Erleben von Gott. Das verdunstet sozusagen. Und durchs Erinnern werden die wichtigen Sachen gegenwärtig. Und dadurch prägen sie uns auch mehr. Und darum haben wir jetzt in unserer Gemeinde in Wien, wo da die Reihe da eben die Heimen ist, wir haben vor 3 Monaten haben wir unser 40-jähriges Bestehen gefeiert. Und Gott hat so viel Gutes da in diesen 40 Jahren. Das ist ein ganzer Kratten voll, noch viel mehr. Viel mehr. Und damit wir das Gute können behalten können, damit es lebendig bleibt und uns weiterhin Fürsche bewegt und aktuell ist, darum haben wir das gefeiert. Und weil für uns Gemeinschaft und Kleingruppe sehr wichtig ist, in unserer Gemeindegeschichte sehr wichtig ist, darum haben wir uns ganz fest mit dem Thema beschäftigt. Und aus Anlass von dem habe ich die Predigt vorbereitet und sie ist mir durch und durch gegangen. Es ist wichtig, dass wir miteinander das Gute und das Wertvolle in unserem Leben, dass wir das nicht verplempern und nicht verlieren. Wäre doch schade. Das ist so ungefähr sonst wie wenn wir Durchfall haben. Du tust gute Sachen hin und check und es ist hin wieder. Das ist schade. Das ist eine Verschwendung. Im Kapitel 12, Vers 26 und 27 sagt der Mose seinen Leuten: Und wenn euch eure Kinder fragen, was dies bedeutet, dann erklärt ihnen, es ist das Passa-Opfer für Yahweh, der in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüberging und uns verschonte, als er den Schlag gegen die Ägypter führte. Sie sollen das Fest also für immer feiern, um immer wieder daran zu denken, was Gott für sie da hat und sich dadurch und sie dadurch zu seinem Volk gemacht hat. Und auf diese Art würden sie ihre Kinder mit ihnen nehmen. Dass es eben von einer Generation zur nächsten weitergeht und der Vater nicht reisst. Und dass auch andere, die neu dazugekommen sind, auch mit ihnen genommen werden. Und genauso ist es heute. Und darum glaube ich, ist es wichtig, dass du als Vater und Mutter über dieses Leben mit Gott redest. Und wisst ihr, Priska und ich haben gemerkt, wir haben zum Beispiel viel zu viel in unserer Familie über die Schule, es ist schon gut, über die Schule zu reden, aber wir haben viel zu viel über die Schule geredet zum Beispiel. Wir haben viel zu wenig geredet darüber, was Gott in unserem Leben macht. Und dadurch haben wir unseren Kindern zu wenig mitgegeben, was eigentlich wirklich das Wichtige ist. Schule ist schon wichtig, ne? Versteht mich schon recht, gell? Aber ich möchte eigentlich gern, dass unsere Söhne etwas anderes mitnehmen. Und ich finde es spannend, was der Mose dann sagt. Wir tun das zur Erinnerung an das, was Yahweh für uns getan hat. Das soll dir wie ein Zeichen auf Hand und Stirn sein, damit du die Weisung Yahwehs in deinem Mund führst, damit du darüber redest. Denn Yahweh hat euch mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Das Erinnern, das gehört man ja dem Wort, das sagt das Wort schon, findet innen statt. Aber es soll eben nicht nur innen sein, es soll auch aussen sein. Es soll wie ein Zeichen auf Hand und Stirn sein, so dass ich es sehen kann auf meinem Handrücken. Und dass andere es auf meiner Stirn sehen, dass auch andere es sehen. Etwas, das immer präsent ist, immer gegenwärtig ist. Und dadurch soll das, was Gott gesagt hat, auch unser Reden bestimmen. Das ist der erste Grund, warum Gott den Israeliten aufgetragen hat, Fest zu feiern. Und der zweite Grund, den sehe ich im Kapitel 12, Vers 27. Da heißt es, nach dem ersten Grund von der Erinnerung, da warf sich das Volk zur Anbetung nieder. Das führt dazu, wenn wir es erinnern, dass wir gemeinsam Gott arbeiten. Das soll aus der gemeinsamen Erinnerung soll sich das ergeben, dass wir Gott verehren und ihn gemeinsam arbeiten. Und immer wieder soll das gehen. Und so schließt sich gewissermaßen der Kreis. Gott verehren, gemeinsam verehren, das ist auch wieder ein gemeinsames Erleben. Das ist eine gemeinsame Erfahrung. Und so schließt sich eben der Kreis. Und ich fasse jetzt zusammen. Erst haben wir gesehen, das gemeinsame Erleben von Gott ist Grundlage von unserer Gemeinschaft. Bei uns genau gleich wie bei Israel. Und Gemeinschaft ist ein echtes Mir. Nicht nur eine Aneinanderreihung, eine Ansammlung von Ichs. Gott erlebt, das geschieht in erster Linie nicht individualistisch, sondern als Gemeinschaft. Im Alten Testament bei Israel und genauso auch im Neuen Testament in der Gemeinde von Jesus. Gott erlöst uns zur Gemeinschaft. Gott formt uns zur Gemeinschaft. Und das Zweite, an unserer Erlösung und an Gottes Handeln in unserem Miteinander sollen wir uns immer wieder erinnern. Wir sollen es feiern. Wir sollen Fest feiern. Und wir sollen ihn dabei loben. Wir sollen ihn anbeten und verehren. Gott formt und schafft unser Miteinander. Miteinander und mit ihm. Ich möchte euch gerne eine halbe Minute Stille geben, um darüber nachzudenken und dann bete ich noch. Allmächtiger Gott, ich möchte dir Danke sagen für alles, was wir miteinander schon erleben können mit dir. Und wir wünschen uns, dass es noch mehr wird. Wir möchten dich gern noch mehr erleben. Wir möchten gern erleben, wie du uns weiterführst. Wie du uns noch mehr frei machst. Frei von unseren Ichs. Frei für ein Mir. Freimarsch, um gemeinsam dich zu verehren, so wie es dir zusteht, der gute Gott. Herr, danke für alles Gute, was du uns tust. Erinnere uns immer wieder dran. Amen.